Wir fahren weiter in unserer Reihe. Der Glaube, der Gott gefällt, wo wir durch das 11. Kapitel des Hebräerbriefes gehen. Wir kommen heute zum Glaubensvorbild oder Glaubensvater Isaak. Das wird beschrieben im Kapitel 11, Vers 20, also Hebräer 11, Vers 20. Da heißt es, durch den Glauben segnete Isaak auch im Hinblick auf zukünftige Dinge den Jakob und den Esau. Durch Glauben segnete Isaak auch im Hinblick auf zukünftige Dinge den Jakob und den Esau. Immer wieder, wenn ich durch die Geschichten, wenn ich die Geschichten der Väter im Alten Testament studiere, dann steht mir eine Sache deutlich vor Augen. Die Helden der Bibel sind keine Helden nach natürlich-menschlichem Ermessen. Müssten wir Geschichten von Glaubenshelden erfinden? Ich denke, dann kämen wohl Männer und Frauen dabei heraus, die ein überdurchschnittliches Gottvertrauen hatten und dadurch große Taten vollbringen würden. Wir Menschen denken uns wohl gern solche Helden aus, die in sich selber stark sind. Sie erreichen Großartiges durch ihre menschlichen und auch geistlichen Fähigkeiten. Sie tun dies zwar mit Gottes Hilfe, aber sie sind die eigentlichen Helden. Gott gibt lediglich etwas hinzu, den übernatürlichen Teil sozusagen, damit sie dann noch stärker sind. Wie anders sind die Helden der Bibel. Über sie wird in Gottes Buch viel mehr Problematisches berichtet als Gutes, Heldenhaftes. Die Geschichte Gottes mit seinen Menschen ist eine Geschichte von Gottes gutem Handeln trotz seiner Menschen. Etwas überspitzt könnte man sagen, dass Gott durch sie zeigt, wie er mit uns zum Ziel kommt, obwohl wir praktisch alles falsch machen. So war es auch mit Isaak. Hier im Hebräerbrief wird ein wichtiger Aspekt des Glaubens von Isaak hervorgehoben. Wenn wir aber die Geschichte Isaaks im Alten Testament betrachten, dann kommt er uns eher nicht wie ein Glaubensheld vor. Isaak verhält sich eher ungläubig, möchte ich sagen, als er dem Beispiel seines Vaters Abraham folgt und seine Frau Rebekka als seine Schwester ausgibt. Er befürchtete, dass die Männer des Landes ihn umbringen, damit sie ihm Rebekka wegnehmen und als Frau für sich nehmen könnten. Er vertraute nicht seinem Gott, der sie ihm ja auf wunderbare Weise gegeben hatte, sondern er ersann sich eigene Wege. Und darum musste er von dem Ungläubigen Abimelech zurechtgewiesen werden. Auch später, als seine Söhne aufwuchsen, bevorzugte er Esau und wollte ihm den besonderen Segen geben, obwohl Gott gesagt hatte, dass er Jakob dazu erwählt hat, dass er und nicht Esau der Vater des großen Volkes sein würde. Er handelte nicht nach Gottes Wort und Verheißung, sondern folgte einfach der Tradition, dass der Ältere den Segen bekommt. Isaak muss aber gewusst haben, dass Gott den Jüngeren erwählt hatte. Erst als Jakob durch seine List sich den Segen holte, merkte Isaak, dass er nicht an Gottes Plan vorbei seinen älteren Sohn bevorzugen konnte. Durch die List und den Betrug Jakobs hat Gott den Isaak wieder auf seine Spur gebracht. Wir sehen darin, dass nicht unser eigener Glaube, unsere eigene Sicht von den Dingen Gott zum Handeln bewegt. Im Gegenteil, unser Glaube, unsere Sicht und unser Weg des Glaubens muss immer wieder von Gottes Willen korrigiert und bestimmt werden. So hat Isaak schließlich doch nach dem richtigen Glauben gehandelt und gesegnet. Durch das Eintreten auf das, was Gott von Anfang an verheißen hat. Er musste glauben, was Gott versprochen hatte. Und er musste segnen, was Gott zu segnen vorausgesagt hatte. Darum sagte Isaak zu seinem Sohn Esau, der im Nachhinein doch noch den Segen des Erstgeborenen haben wollte, sagt Isaak, wen ich gesegnet habe, der bleibt gesegnet. So hat er im Glauben das anerkannt, was Gott von Anfang an bestimmt hatte. Nun, was sind die Dinge, die die Grundlage von Isaaks Glauben ausmachten? Was ist es, das er vorübergehend außer Acht ließ, vielleicht weil er es vergessen hatte, und worauf er sich dann schließlich wieder stützte? Der Glaube Isaaks steht, wie der Glaube von uns allen, auf zwei Fundamenten. Das erste ist das Fundament der Verheißungen Gottes, der Äußerungen seines Willens. Das zweite ist das Fundament des Handelns Gottes, oder anders ausgedrückt, unsere Glaubenserfahrungen. Das erste Fundament des Glaubens, das Isaak hatte, waren die großartigen Verheißungen Gottes, die er seinem Vater Abraham gegeben hatte. Sie sind gleichzeitig auch die Inhalte des Glaubens, die Dinge, woran man glaubt. Der rechte Glaube, der Glaube, der Gott gefällt, ist, wie es weiter oben in diesem Kapitel heißt, der Glaube, dass Gott ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein werde. Kapitel 11, Vers 6. Und dieser Glaube ist eine feste Überzeugung von Dingen, die man noch nicht sieht. Kapitel 11, Vers 1. Das heißt, der Glaube ist ein Wissen, dass Gott absolut vertrauenswürdig ist. Er vertraut kindlich auf das, was Gott erfüllen wird, was er versprochen hat. Der Glaubende hält sich in der Weise an Gott fest, indem er sich das immer wieder in Erinnerung ruft. Gott ist treu. Gott ist treu. Was er versprochen hat, wird er auch erfüllen. Wer nicht so glaubt, wer zweifelt und sagt, oh, das kommt bestimmt nicht gut. Die Umstände sprechen dagegen. Meine Erfahrungen sprechen dagegen. Wer so denkt und spricht, der sagt eigentlich, Gott wird vielleicht oder wahrscheinlich sein Versprechen nicht halten. Das ist die Haltung, vor der uns der Apostel Jakobus eindringlich warnt. Er schreibt Jakobus 1, Vers 6 bis 8, er bitte im Glauben, ohne zu zweifeln, denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird. Denn jener Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Ist er doch ein wankelmütiger Mann, unbeständig in allen seinen Wegen. Isaak mag immer wieder gezweifelt haben. Es liegt in unserer schwachen Natur, dass auch unser Glaube immer wieder durch solche zweifelnden Gedanken geschwächt wird und auch fehlt. Aber wie es bei Isaak war, hilft auch uns der Geist immer wieder gegen unsere Schwachheit und erneuert unsere Erinnerungsfähigkeit an Gottes Treue und damit unseren Glauben. Isaak kannte also das Versprechen Gottes an seinen Vater. Wie Gott zu Abraham sprach im 1. Mose 12, Verse 2-3, ich will dich zu einer großen Nation machen und will dich segnen. Und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und Gott wiederholt es sogar Isaak persönlich noch einmal im 1. Mose 26, Vers 24. Und der Herr erschien ihm, das ist Isaak, in jener Nacht und sprach: Ich bin der Gott deines Vaters Abraham. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir und ich werde dich segnen und deine Nachkommen vermehren um meines Knechtes Abraham willen. Und als die Erfüllung dieser Verheißung schon am Werden war, als Isaaks Frau Rebekka schwanger war, da sprach Gott zu ihr, 1. Mose 25, 23, zwei Nationen sind in deinem Leib und zwei Volksstämme scheiden sich aus deinem Innern. Und ein Volksstamm wird stärker sein als der andere und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Das war die Grundlage, der Inhalt des Glaubens, an dem Isaak festhalten sollte, was er am Ende dann auch tat. Dass Gott ein großes Volk aus ihm erstehen lassen werde und dass das Haupt dieses Volkes nicht der Erstgeborene, sondern der Jüngere sein wird. Und aus diesem Glauben heraus, auf diesem Fundament, hat Isaak dann schließlich den Jüngeren auch gesegnet. Und er hatte sogar auch einen Segen für Esau. Nicht den eigentlichen, den geistlichen Segen wie bei Jakob, aber auch einen, der Verheißungen für seine Zukunft enthielt. Mehr dazu sage ich später noch. Isaaks zweites Fundament für seinen Glauben war die Treue Gottes in seinem Handeln. Der Glaube nährt sich auch von den früheren Glaubenserfahrungen, vom Handeln Gottes in der Vergangenheit. Eine erste große Erfahrung war sein Erlebnis mit seinem Vater auf dem Berg Moria. Sein Vater Abraham dachte, er müsse Isaak Gott als Opfer darbringen. Der Knabe Isaak fragte seinen Vater, als sie auf den Berg stiegen, zum Ort des Opfers: Vater, wir haben Feuer, wir haben Holz, aber wo ist das Lamm zum Opfer? Abraham sagte zu seinem Sohn: Gott wird sich ein Opfer ersehen. Isaak hat hautnah erlebt, wie Gott dieses Versprechen erfüllte und ihn verschonte. Ein Lamm wurde gefunden, das Isaak Stelle einnahm und für ihn starb. Sicher hat dieses Erlebnis viel Nahrung für Isaaks Nachdenken über Gottes Gnade gegeben und seinen Glauben an Gottes Treue gestärkt. Dann erlebte Isaak als Erwachsener auch, wie Gott ihm auf wunderbare Weise eine Frau schenkte. Der Diener seines Vaters zog auf das Wort Abrahams los und ging in das Land seiner Vorfahren und fand als Gebetserhörung Rebekka als Frau für Isaak. Und dann, obwohl Gott versprochen hatte, dass er Abraham eine unzählbare Schar von Nachkommen geben werde, war plötzlich der Erfüllung dieses Versprechens einmal mehr etwas im Weg. Rebekka war unfruchtbar. Aber Isaak betete, dass Gott ihre Unfruchtbarkeit wegnehme, und Gott erhörte ihn. Wieder die Bestätigung: Gott ist treu, er hält sein Versprechen, auch wenn zuerst die Umstände dagegen sprechen. Nun, obwohl der Glaube Isaaks durch Ereignisse in der Vergangenheit genährt wurde, war er trotzdem nicht rückwärts gerichtet. Er schaute nicht in die Vergangenheit. Unser Text empfiehlt Isaaks Glauben, weil er durch ihn seine Söhne im Hinblick auf zukünftige Dinge segnete. Isaaks Glaube besteht im Blicken nach vorne, im Blicken in die Zukunft. Wir könnten sagen, der Glaube schaut zurück auf das, was Gott versprochen hat, und er nimmt die Treue Gottes in seinem Handeln in der Vergangenheit zu Hilfe und schaut dann glaubend in die Zukunft, in der Gewissheit, Gott wird das schenken, was er versprochen aber bis jetzt noch nicht gegeben hat. Das ist die Haltung, zu der uns das 11. Kapitel, ja der ganze Brief an die Hebräer führen will. Am Ende des 11. Kapitels fasst er die Glaubenshaltung all dieser Vorbilder zusammen. Hebräer 11, 39 und 40. Und diese alle, die durch den Glauben ein Zeugnis erhielten, haben die Verheißung nicht erlangt, da Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns vollendet werden sollten. Das Bessere, das Gott für die Zukunft versprochen hat, durch das wir alle miteinander vollendet werden sollen, ist die Verheißung des einen Nachkommens, der das Haupt des Volkes Gottes sein soll, das aus vielen Nationen besteht. Darauf schaute auch Isaak, als er Jakob segnete. Im 1. Mose 27, Vers 29 heißt es: Völker sollen dir dienen und Völkerschaften sich vor dir niederbeugen. Sei Herr über deine Brüder und vor dir sollen sich niederbeugen die Söhne deiner Mutter. Die dir fluchen, seien verflucht und die dich segnen, seien gesegnet. Ob Isaak das erkannte, wissen wir nicht, aber er sprach hier nicht von etwas, das sich in Jakobs Leben ganz erfüllen würde. In diesem Segen sprach er von der Erfüllung in Christus. Er wird am Ende den Dienst und die Anbetung aller Völker empfangen. Und nur wer ihn segnet, das heißt, wer ihn lobpreist, der ist gesegnet. Unser Text sagt aber auch, dass Isaak den Jakob und den Esau im Blick auf die zukünftigen Dinge segnete. Also auch den Esau. Das mag für unser Verständnis eine Schwierigkeit bieten. Es sieht ja nicht so aus, als ob Esau ebenso wie Jakob gesegnet wurde. Esau fragt seinen Vater: Hast du denn nur diesen einen Segen? Das heißt, den du Jakob gegeben hast. Und die Antwort, die sein Vater ihm nur so zwischen den Zeilen gab, finden wir auch im Hebräerbrief. Im Kapitel 12, Vers 17, da heißt es über Esau: Denn ihr wisst, dass er auch nachher, als er den Segen erben wollte, verworfen wurde. Denn er fand keinen Raum zur Buße, obgleich er sie mit Tränen eifrig suchte. Esau hatte ja sein Erstgeburtsrecht und damit den geistlichen Segen aufgegeben, als er es an Jakob verkaufte, um nur den momentanen irdischen Genuss zu haben. Und genau das bekam er auch, einen Segen für das vorübergehende irdische Leben. Und dabei wird sein Segen eigentlich ein Fluch. Wer den zukünftigen geistlichen Segen, das ist Christus, verwirft, wird nur Fluch ernten. Auch wenn Gott ihm in seiner vorübergehenden allgemeinen Gnade noch irdische Güter schenkt, das ewige Leben, das ewige Heil bleibt ihm verwehrt. Es bleibt nur der Fluch der ewigen Trennung von Gott und vom ewigen Leben. Isaaks Glaube, den er seinen Söhnen weitergab, ist der Segen des ewigen Heils für alle, die wie er auf Christus hoffen. Isaak glaubte ja an den Christus, der noch kommen wird, aus seiner Perspektive. Wenn wir den Glauben Isaaks haben, glauben wir an den Christus, den Gott uns schließlich gesandt hat, der gekommen ist und der wiederkommen wird. Wir haben die Verheißungen, die Gott Abraham, Isaak und Jakob gab. Und wir haben noch mehr und größere Verheißungen. Auch wir haben wie Isaak Glaubenserfahrungen. Wir haben Gottes Treue in verschiedener Weise erlebt. Halten wir daran fest und glauben wir dem Versprechen Gottes, dass alle, die glauben, die Sünden vergeben werden und dass wir gereinigt und zubereitet werden, um am Segen Abrahams und Isaaks und Jakobs teilzuhaben und das ewige Leben in Gottes Herrlichkeit in seiner Gemeinschaft erben werden. All das wird uns nur durch das Vertrauen auf Gott in Christus gegeben. Wie es heißt in Apostelgeschichte 4, Vers 12, es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir errettet werden müssen. Amen.